Das ist alles andere als professionell und ich finde, da sind eben, ist das Geld in falsche Bereiche geflogen oder ich weiß gar nicht, wohin das Geld geflossen ist. Nur wenn ich von einer Medialisierung sprich und Emotionen nach außen tragen will, ich aber nichts habe, worauf ich zurückgreifen kann, das ist die falsche Herangehensweise. Also.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Martin Ermakora. Mit 30 Jahren ist die Karriere vorbei. Martin wechselte bereits in frühen Jahren vom Volleyball zum Beachvolleyball. Er hatte Talent und das sahen nicht nur andere, sondern auch er selbst. Das Ziel war klar, Leistungssport. Doch wie ist es, wenn aus einem Hobby auf einmal ein Beruf wird? Sponsorensuche, Verletzungspech, Vermarktung, Mentaltraining und vieles mehr rücken immer mehr in den Vordergrund. Martin hat vieles erreicht, doch nun ist das Karriereende bekannt. Zugleich ist der Weg frei für seine Faszination im Sportmarketing. Ich hatte das große Vergnügen, mit Martin über die verschiedensten Dinge in seiner Karriere zu sprechen, Rückschläge, Preis des Erfolgs, Identifikation und natürlich auch Vermarktung, Einstellung und vieles mehr. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge mit Martin Ermakora. Welchen Preis hast du für deinen Erfolg bezahlt?
Wenn mich jetzt fragst, in erster Linie meinen Körper. Also jetzt bin ich 30 und in gewisser Weise ein Wrack, also es hat einfach Schäden hinterlassen, die ich jetzt probiere, in den nächsten Jahren irgendwie zu fixen. Also das, glaube ich, war der größte Preis. Und Zeit war ein Riesenfaktor, der einfach verloren gegangen ist. Sei es jetzt Geburtstage, normale Happenings, man war nie dabei.
Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass der Körper streikt?
Es sind immer wieder kleine Wehwehchen, aber das gehört im Profisport dazu. Aber so richtig das erste Mal 2019, Ende 2019, Knieprobleme bekriegt. Und wenn es sich dann in den Alltag hineinzieht und du eigentlich so viel Zeit aufwenden musst, um den Körper am Laufen zu lassen oder zum Laufen zu bringen, da war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, eigentlich diese Kosten-Nutzen-Rechnung, ich sollte viel mehr Zeit in eine andere Art von Training stecken und jetzt nicht nur regenerative Maßnahmen setzen, damit der Körper läuft.
Wie ist das so in der Jugend, in der Kindheit? Also man investiert ja auch Zeit, aber wie wird da eigentlich die Zeit aufgeteilt? Wie viel ist Training? Ab wann beginnt eigentlich so das Krafttraining im Beachvolleyball? Also du warst ja ursprünglich im Volleyball, oder?
Ja, genau. Ja. Also ich habe da in Innsbruck begonnen bei Hypo, damals noch Tiroler Wasserkraft und damals war es just for fun. Schule, nach der Schule dann heim und am Abend immer Training, Eltern immer zum Training gebracht, Bruder hin, beim Abholen vom Bruder dann mich wieder hin und so weiter, bis wir dann mal zusammengespielt haben, war es für sie auch ein bisschen leichter. Also das war nicht nur unsere Zeit, die wir da geopfert haben, sondern sie haben extrem viel Zeit auch geopfert. Und Krafttraining, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich jetzt Probleme habe, weil das am Anfang, sagen wir, nicht sehr professionell war oder als auf uns zugeschnitten auf Kinder, sondern das war eher so, man hat da erst sehr spät, erst wie wir dann in die erste Mannschaft gekommen sind oder wie ich in die erste Mannschaft gekommen bin, mit professionellem Krafttraining begonnen. Und ich finde, man sollte da einen Körper viel individueller anschauen und auch schon in jungen Jahren ohne viel Gewicht einfach, wir sind doch alle sehr groß gewachsen gewesen, da mal den Körper auf diese Belastung vorbereiten.
Könnte es sein, dass wenn das vorgezogen worden wäre, also so professionelles Krafttraining vorgezogen worden wäre, dass der Spaß verloren gegangen wäre?
Boah, ich glaube, als Kind muss man das vielleicht immer ein bisschen spielerisch gestalten oder auch diese Wichtigkeit ihnen vermitteln. Also wenn ich jetzt bei Workshops mit Kids bin, probiere ich ihnen immer gleich zu sagen, hey, ihr werdet es euch in 10 Jahren selber danken, dass ihr immer gescheit die Schultern aufwärmt oder eure Knie aufwärmt. Also man muss ihnen in einer Linie die Ernsthaftigkeit des Themas irgendwie bewusst machen, dass das wirklich in ihren Köpfen drinnen ist, weil in jungen Jahren tut dir nichts weh, du gehst am Court und springst. Nur irgendwann kommt der Punkt, wo du einfach eine halbe Stunde Warm-up brauchst, um deinen Körper überhaupt in Fahrt zu bringen. Und wenn man das irgendwie spielerisch gestalten kann, dann glaube ich, erreicht man die Kids da viel eher.
Wann war für dich klar, dass aus dem Spaß als Kind Volleyball bzw. auch Beachvolleyball ein ernsthafter Beruf werden kann?
Also ich wollte ja einen Beruf draus machen. So das erste Mal, ja, der Spaß geht in gewisser Weise verloren oder es ändert sich das Mindset oder die Einstellung dazu, sobald es eben dein Beruf wird, sobald man Geld damit verdient, sobald damit einfach gewisse Sachen machen muss, die dazugehören, sei das jetzt okay, ich muss den Sport irgendwie finanzieren, um den überhaupt ausüben zu können, also Sponsorensuche, man hat gewisse Verpflichtungen, die man damit eingehen muss, dann sind wir ins Bundesheer reinkommen, muss jedes Jahr seine Leistung bestätigen, um dabei zu bleiben. Also da kommt ein gewisser Druck einfach zu dem ganzen sportlichen Spaß dazu, der gewisse Freude dann auch nimmt.
Hätte man das retrospektiv anders lösen können? Dass doch mehr Spaß, also dass man den Druck irgendwie ein bisschen rausnimmt?
Boah, jeder geht, glaube ich, individuell mit Druck um. Also natürlich, kommt in Phasen. Da sind wieder Phasen dabei, da denkst du gar nicht so dran, weil es eh läuft. Vor allem in den Phasen, wenn jetzt mal der sportliche Erfolg nicht so einsetzt, macht man sich oder habe immer umso mehr Druck gemacht, probiert das dann irgendwie mit noch mehr Training oder noch mehr akribischer Arbeit da irgendwie rauszukommen. Und ja, das ist so ein bisschen ein Teufelskreislauf. Also gewisse Lockerheit da an den Tag zu legen, damit einhergehend einfach auch schon frühzeitig Jugendsportler und Sportlerinnen mit dem Thema Mentaltraining vielleicht vertraut zu machen, dass man, weil es sind alle anders gestrickt. Manche denken nicht viel drüber nach, die gehen einfach rein und spielen. Manche verkopfen sich, ich zähle mir eher dazu, dass ich da ein bisschen sensibler bin und ein kopflastiger Mensch bin, dass man da frühzeitig Methoden entwickelt oder erlernt, die einem helfen, eine gewisse Lockerheit beizubehalten oder, wenn es mal schwierig ist, daraus zu finden.
Was ist jetzt so die beste Methode, was dir einfällt, um Lockerheit zu gewinnen?
Atmung. Also bewusstes Atmen. Es kommt viel drauf an, jetzt gerade in unseren Sportarten, wo es so Punkt auf Punkt geht, dass man im Moment ist und sofort das abschließt, was davor war und nicht an das denkt. Und wenn man bewusst atmet, konzentriert man sich eigentlich ja nur aufs Jetzt. Und das hilft einem, glaube ich, nicht nur im Sport, sondern im Allen sehr viel weiter.
Wann weiß man denn, dass man erfolgreich ist?
Erfolg ist sehr individuell. Also ich glaube, jeder definiert Erfolg anders. Ich habe eine Zeit lang sehr viel über sportlichen Erfolg oder fast nur über sportlichen Erfolg oder über das Beachvolleyball-Dasein definiert. Aber ich glaube, Erfolg kann auch sein, indem man ein super Freund ist, ein super Familienmensch, Sohn, Bruder, was auch immer. Aber sportlicher Erfolg hängt davon ab, was man sich für Ziele setzt. Und wenn man die Ziele erreicht, kann man sagen, okay, man hat in dem Jahr sportlichen Erfolg gehabt.
Hast du deine Ziele erreicht?
In gewisser Weise schon. Natürlich nicht jedes Ziel. Also ich war nie bei Olympischen Spielen. Würde aber trotzdem sagen, dass es eine sehr erfolgreiche Karriere gehabt hat. Und ja, es hängt sehr viel zusammen, um diese sportlichen Ziele auch zu erreichen. Also bei Olympia zum Beispiel, da war man immer auf einem guten Weg und kurz davor ist immer irgendein Blödsinn passiert. Einmal ein paar Wochen davor die Bänder gerissen. Jetzt bei der letzten Olympia-Quali eben meine Patellasehne eingerissen. Also für mich war es dann immer so, ich wollte mich nicht von diesem einen einzigen Turnier oder Happening, das alle 4 Jahre stattfindet, um meine Karriere zu definieren, weil ich einfach gewusst habe, da müssen so viele kleine Dinge zusammenpassen, um dieses sportliche Ziel zu erreichen. Und wenn ich davon meinen Erfolg abhängig mache, dann gehe ich daran zugrunde.
Wie ist das Ziel zustande gekommen, es zu schaffen, professioneller Beachvolleyballer zu werden? Woher kommt das Ziel?
Ich glaube, wenn man ein gewisses Talent in irgendwas mitbringt und von Grund auf einen Ehrgeiz entwickelt, dann möchte man darin gut sein. Und wenn man merkt, man wird immer besser, werden die Ziele natürlich auch immer höher. Und ich habe eigentlich schon recht früh gewusst, also mit 15 oder so, dass ich das professionell machen möchte. Man sagt das so leicht raus, ohne zu wissen, was dahinter steckt, aber das war früh in meinem Kopf drinnen, ich möchte Profi werden. Und dann wächst man da irgendwie hinein. Natürlich damit einhergehend, da der sportliche Erfolg, dass man auch besser wird, weil man ist ja auch von externen Faktoren abhängig, ob man gefördert wird, ob der Trainer darauf vertraut und die auch nicht raushaut. Und so hat sich das mit der Zeit ergeben. Also es ist jedes Jahr ein kontinuierlicher Weg nach oben gewesen. Und ja, also man wächst da ein bisschen rein.
Was war die größte Schwierigkeit vom, ich sage jetzt mal einfach Amateur zum professionellen Beachvolleyballer? Was war so die größte Hürde, die was es zu bewältigen gegeben hat?
Dieser Verzicht, jetzt gar nicht so ausgehen oder was auch immer, sondern die Zeit, die ich vorhin erwähnt habe, dass man einfach sehr, sehr viel unterwegs ist, seine engsten Freunde, Freundinnen, Familie sehr, sehr selten sieht. Also das sehe ich fast als größten Wermutstropfen da an, dass man einfach ständig weg ist, aus dem Koffer lebt und immer auf Tour ist.
Würdest du sagen, dass du das wieder gut machen kannst?
Schwierig. Also es bringt auch jetzt nichts, oder dem nachzueifern, dass ich da jetzt überall dabei sein möchte. Also ich genieße es gerade jetzt am Ende meiner Karriere, oder eigentlich schon, wo ich mein Karriereende verkündet habe und eigentlich nichts mehr spielen kann aufgrund meines Knies, dass ich jetzt Zeit habe, um dabei zu sein. Umso bitterer ist es dann. Jetzt wollte ich das erste Mal in meinem Leben auf ein Festival fahren, kriege dann Corona. Man dachte, das gibt's nicht. Ja, aber trotzdem diese gewonnene Freiheit und diese Zeit einfach, sich Sachen einteilen zu können und besser planen zu können, das genieße ich schon sehr als, oder empfinde ich schon sehr als Luxus.
Man kann es ja so sehen, jetzt ist ungefähr ein Drittel vielleicht vom Leben vorbei, also man kann jetzt schon nur 60 gute Jahre gestalten.
Definitiv. Ja. Na, ich weine dem jetzt auch nicht nach, sondern ich habe gewusst, was der Preis war und bereue das absolut nicht, aber im Moment ist es dann trotzdem schier, wenn du irgendwann am anderen Ende der Welt bist, vielleicht gerade verloren hast und ausgeschieden bist und weißt, dein Flug geht erst da und da und die anderen feiern gerade den und den Geburtstag oder was auch immer und du kannst nicht dabei sein, aber in gewisser Weise war es einfach normal. Und gerade letztens mit ein paar Freunden und meiner Freundin geredet, weil ich das nach wie vor in mir drinnen habe. Ich kenne FOMO nicht, also Fear of Missing Out, aber in gewisser Weise habe ich mir das angeeignet, weil es wäre, glaube ich, sehr selbstschädigend gewesen, wenn ich ständig das Gefühl gehabt hätte, bah, ich bin da nicht dabei und das habe ich auch nach wie vor nicht. Also ich muss nicht überall dabei sein, jetzt muss ich das in gewisser Weise entwickeln, das Gefühl, okay, ich kann dabei sein und ja, das ist irgendwie eine neue Art des Lebens.
Wie findet man so einen Alltag aus dem professionellen Sport? Also mich würde auch interessieren, der Alexander Kröll, der was Skifahren lassen hat, der hat gedacht, okay, dann kommt die ruhige Zeit und dann hat es am nächsten Tag sofort Anrufe gegeben, aber nicht Experte, Fernsehexperte und so weiter werden will. Und dann ist natürlich also der jeder geht ja anders mit dem um, also wie gelingt dann so der Umstieg und vor allem ist ja auch diese Identität irgendwie erschaffen worden, so der Martin, der professionelle Beachvolleyballer, der was Erfolge gefeiert hat und so weiter und das dann auch wieder loszulassen.
Da müsste ich mich vielleicht in einem halben Jahr fragen, weil der Prozess gerade noch am Laufen ist oder zu frisch ist und ich probiere mich da in gewisser Weise gerade selber zu finden. Jetzt bin ich gerade beschäftigt mit Umzug, Jobsuche und so weiter, aber habe jetzt am Sonntag beim Turnier in Innsbruck meine Verabschiedung und ich glaube, da wird es dann das erste Mal so richtig Klick machen, okay, dieses Gefühl da unten zu stehen, das wird es nie wieder geben. Und jetzt probiere ich in gewisser Weise neue Sachen zu finden, die mich erfüllen. Und ich bin froh, dass ich da schon jetzt über die letzten Jahre eine Leidenschaft gefunden habe, wo ich weiß, das erfüllt mich sehr, also in beruflicher Hinsicht, und das ich machen möchte. Weil ich glaube, wenn du dein Leben lang einer Sache nachgeeifert hast und auch gut darin warst, oder sehr gut darin warst im Verhältnis jetzt zu anderen Leuten, dass es wichtig ist, dass man da etwas hat, wofür man brennt. Und jetzt sehe ich das als neue Aufgabe, habe da viel Ehrgeiz in mir und Zuversicht, dass mich das erfüllen wird, auch wenn ich es noch nicht ausübe und noch nicht genau weiß, in welchem Job jetzt landen wird. Aber die Gespräche bis jetzt waren eigentlich sehr gut und ich freue mich extrem drauf.
Es heißt ja immer, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Wann wäre der Moment gewesen? Ist es jetzt dieser Moment? Wäre es früher gewesen, vielleicht auch später?
Ja, wenn es am schönsten, dann hätte ich wahrscheinlich 2019 aufhören müssen. Nach 2019 ist bei mir dann auch ein bisschen schwierige Phase gewesen, wo ich gemerkt habe, ich bin ein bisschen ausgebrannt, wofür mache ich das eigentlich? Und war da getrieben und dann sind viele Sachen zusammengekommen, wo ich gemerkt habe, ich laufe nicht mehr rund, ich schaufel mir jeden Tag meinen Rucksack und irgendwann war es zu viel. Glücklicherweise war das Corona-Jahr, das mir den Schritt raus aus diesem Hamsterrad ein bisschen erleichtert hat und habe dann mich in dem Jahr sehr viel mit mir selber beschäftigt, was mich antreibt, auch was Störfaktoren sind, die den ganzen Prozess erschweren. Habe gelernt, Nein zu sagen, habe gelernt, was mir wichtig ist, was ich brauche, was ich nicht brauche. Und durch diesen Prozess habe ich dann nochmal neue Energie geschöpft und bis dieses Jahr den Weg beschritten. Und ich habe aber immer gewusst, ich möchte nicht Beachvolleyball spielen, bis ich Ende 30 bin. Erstens war mir bewusst, mein Körper macht das nicht mit, weil einfach jedes Jahr neue Sachen dazukommen sind. Und ich habe den beruflichen Ehrgeiz in mir, dass ich einfach mehr was aufbauen möchte. Und das ist mit Anfang 30, glaube ich, entsprechend leichter als dann mit Anfang 40.
Ist es das, was dich antreibt? Ein Unternehmen oder beruflich erfolgreich zu werden? Oder weil du gesagt hast, okay, du hast dann die Möglichkeit gehabt, einfach tiefer zu schauen und zu schauen, was ist der Antrieb, was ist dir wichtig und so weiter?
Ich glaube, wenn man erfolgsverwöhnt ist, dann möchte man das auch in Zukunft sein und jetzt suche ich mir halt ein neues Feld, in dem ich erfolgreich sein kann. Deswegen ist mir das schon wichtig und das treibt mich auch an, jetzt in einer neuen Sparte erfolgreich zu sein.
Kann man die Sparte schon nennen?
Ja, also ich möchte ins Sportmarketing gehen, habe da einen gewissen Erfahrungsschatz über die letzten Jahre gesammelt, weil wir uns immer selber vermarktet haben. Wir waren darauf angewiesen, uns zu vermarkten, weil Beachvolleyball ist eine Sportart, die sehr kostenintensiv ist. Man braucht zwar eigentlich im Grunde nur eine Hose und einen Ball und ein Netz, aber unsere Sportart ist mit vielen Reisen verbunden und diese Reisekosten haben wir zu einem sehr, sehr großen Teil selber tragen müssen. Also die Unterstützung vom Verband war gegeben, aber der Reisekostenzuschuss war sehr gering, als auf die gesamte Saison hinweg gesehen. Deswegen waren wir gezwungen, uns Sponsoren zu suchen. Und aber das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und habe dann aufgrund des Partnerwechsels 2022, wie es darum ging, wie schafft man eine neue Marke, wie können wir uns neu positionieren, wie findet man neue Sponsoren, da habe ich gemerkt, das macht mir eigentlich fast gleich viel Spaß, wenn nicht mehr Spaß als Beachvolleyball. Und war einerseits erschreckend, das zu sehen, andererseits auch extrem erfüllend, weil ich wusste, okay, das ist das, was ich danach machen möchte.
Wer war eigentlich der erste Sponsor und wie hast du den bekommen?
Ich glaube, Gelateria Tomaselli.
Witzig.
Ja, in den jungen Jahren war es so, aufgrund von Kontakten vom Papa oder Family Mama, dass der Papa einfach seine Freunde gefragt hat, hey, wollt ihr meinen Bruder ein bisschen unterstützen? Und das waren dann minimalste Summen. Aber so hat das irgendwie begonnen. Und irgendwann wächst man damit rein. Die Summen werden natürlich auch größer. Ich glaube, am Ende haben wir dann die größten Firmen Österreichs als Sponsoren gehabt und die sehr gut vertreten. Und das war mir auch immer wichtig, dass man die gut positionieren, dass die happy sind, weil eine Partnerschaft beruht auf dem Prinzip, also für mich nehmen und geben. Also ich klatsche mir jetzt da nicht einfach das Logo drauf und sage, hey, seid froh, dass das da oben ist und der Rest geht mir nichts an, sondern mir war immer wichtig, da in eine Vorleistung zu gehen, sondern immer mehr zu geben, damit die happy sind. Und ich wollte nie, dass der Anruf kommt, hey, könntest du nicht wieder mal irgendwas für uns machen oder was posten, was auch immer, sondern ja, ich wollte, dass da beide Parteien damit happy sind. Wir happy damit, dass wir unseren Sport finanzieren können und daneben vielleicht noch ein bisschen was verdienen und die happy, dass wir sie gut auf unsere Reise mitnehmen und gut positionieren.
Ich glaube, es ist schwieriger, es auch herauszufinden, welcher Sponsor passt zu meinen Werten, oder?
Genau. Also das war mir immer wichtig eigentlich, dass wir Sponsoren haben, mit denen ich mich identifizieren kann. Also unsere Partner waren eigentlich über die Jahre hinweg immer, oder wir haben immer langfristige Verträge gehabt. Diese Kontinuität hat sich eigentlich durchgezogen, das war mir auch sehr wichtig. Also zum Beispiel Red Bull war seit 2014, 15 an unserer Seite, am Anfang natürlich ein bisschen kleiner, zum Schluss guter Sponsor von uns und auch A1 jetzt seit 2020, Hypo Niederösterreich seit 2020. Natürlich gibt es gewisse Sponsoren, die kommen und gehen. Das ist der Markt einfach, weil darauf habe ich keinen Einfluss, wenn jetzt die Finanzabteilung beschließt, okay, Sportsponsoring streichen wir, dann sind denen die Hände gebunden. Aber ja, diese Identifizierung mit Marken und das Zusammenspiel zwischen den Leuten dort, also das ist in gewisser Weise eine sehr familiäre Beziehung gewesen und das macht es dann auch leichter.
Und die hast du trotzdem noch selber akquirieren müssen. Also Red Bull, die gehen dann nicht auf dich zu und sagen, hey, du machst das gut, das ist vielleicht eine Traumwelt, die was ich gerade da jetzt darstelle. Ja. Aber die kommen dann nicht hin und sagen, machst das super und wir hätten die gerne unter Vertrag?
Das wär sehr schön, wenn es so wäre. Na, in den seltensten Fällen, also großteils war es wirklich so, dass wir in die Akquise gegangen sind und am Ende vom Jahr immer eine Medienwertanalyse gemacht haben oder halt für einzelne Sponsoren dann wirklich einen Markenwert, den wir für sie, oder einen Werbewert, den wir für sie gehabt haben und eine Sponsorenmappe am Anfang noch ausgedruckt, mittlerweile reicht digital, die Leute brauchen nichts mehr in der Hand. Und Firmen angeschrieben haben, wo wir gedacht haben, okay, das könnte passen. Zum Beispiel der letzte Sponsor, Ladival, da steckt die große Pharmafirma Stada dahinter, also Sonnencreme-Firma. Habe ich über LinkedIn gefunden. Ich habe einfach geschaut, was gibt es für Sonnencreme-Marken, die ich auch tragen möchte. Also es bringt mir ja nichts, wenn das jetzt irgendwas ist, was dann am Ende vom Tag in den Augen tränt oder was auch immer. Und habe auf LinkedIn mir die Personen rausgesucht, also die Marketing-Leute, und habe da einfach 20 Leute angeschrieben. Und von 18 habe ich gar keine Antwort gekriegt. Einer hat mir abgesagt und einer hat zurückgeschrieben, hey, klingt cool. Sie haben jetzt noch Budgetgespräche und danach können wir uns treffen. Und dann war ich so, okay, entweder er speist uns jetzt mit 10 Sonnencremen und 100 Euro ab, oder er kann vielleicht wirklich was freischaufeln. Und das war, ein Lucky Bunch in gewisser Weise, weil es ist ein super Sponsor und wir sind sehr, sehr happy damit.
Wie laufen die Gespräche ab? Vor allem auch am Anfang, oder? Weil man hat ja eigentlich keine Ahnung, oder? Also es gibt ja jetzt keinen professionellen Beachvolleyball-Berater, so wie im Fußball, die ganzen Spielerberater. Das heißt, man geht halt da hin und ist am Verhandlungstisch oder schreibt ein paar E-Mails. Und dann versucht man irgendwie herauszufinden, wie viel bin ich wert.
Genau, also ich hab gewusst, unseren allgemeinen Markenwert, den wir in der vergangenen Saison gehabt haben. Man weiß natürlich die Summen jetzt von anderen Sponsoren. Ich habe gewusst, dass Ladival schon im Beachvolleyball groß drinnen war in Deutschland, das dann aber vor Jahren schon eingestellt haben und bin dann hingegangen mit einem eigenen Konzept wieder für sie, wo ich gewisse Pakete angeboten habe mit einem Ladival Beach Day zum Beispiel. Also das sind dann Trainings, die wir für Gewinnspielteilnehmerinnen gemacht haben. Und ja, also ich glaube, wichtig ist, dass man immer individuell auf den Sponsor eingeht und denen ein Package schnürt, das für sie interessant sein könnte, weil jede Marke definiert sich anders und Ladival ist sehr familienbezogen. Die zielen jetzt nicht auf das Hochpreissegment oder das, wie sagt man,
Premium-Segment
ab, sondern wollen die Familien erreichen. Und deswegen habe ich das schon gewusst und das auch eben gleich probiert, so zu vermarkten und uns so zu positionieren, dass wir da eben auch Kids bei dem Tag dabei haben und da wirklich in die Breite gehen.
Wie sehr kann man dann noch man selbst sein? Weil wenn man Sponsoren hat und wie du gesagt hast, man schaut, was ist der Markenwert, was bin ich wert, was können wir liefern? Und dann versucht man ja immer das Beste herauszuholen, weil du hast vorhin erwähnt, man will ja nicht, dass die anrufen und sagen, was machst du da? Mhm. Und dann ist es ja eigentlich, da muss man ja schon immer wieder abwägen, ist das richtig, was ich mache, oder ist das falsch, was ich mache, oder?
Ja, also es ist ein Spagat. Einerseits habe ich nie probiert, mich zu verstellen bei solchen Gesprächen auch, weil ich gemerkt habe, okay, so wie ich bin, das kommt gut an. Und wir waren jetzt in einer Sparte, wo jetzt nicht die Millionen geflossen sind. Deswegen war da auch, oder hat viel auf persönlicher Beziehung beruht. Deswegen, ich habe extrem oft die Leute angerufen, Kleinigkeiten vorbeigebracht, wieder Fotos geschickt, gesagt, hey, schaut, wir sind gerade da und da, haben das und das erreicht oder euch da und da positioniert. Also ich glaube, dieser persönliche Kontakt war sehr wichtig. Ich freue mich aber jetzt schon drauf, wenn ich dann ab 2025 nicht mehr darauf achten muss, was ich poste und einfach nur noch, jetzt auf Instagram zum Beispiel, nur noch das post, worauf ich Lust habe und nicht mehr ferngesteuert oder selbstbestimmt die Sachen einfach machen kann.
Gibt es einen Sponsor, den du nie bekommen hast, aber gerne gehabt hättest? Also wer wäre so die Nummer 1 Marke?
Ja, früher mein Traum war immer, Red Bull am Kappel zu haben.
Ja.
Das ist nie geworden. Ich wollte aber auch immer A1 als Sponsor haben und das ist eben dann 2020 gelungen, weil A1 war, die haben immer das beste Beachvolleyball-Team in Österreich gesponsert und ja, also wie das zustande gekommen ist, da habe ich mir einen Haxen ausgefreut. Also das war, aber sonst Sponsor in Österreich. Na, also ich glaube, wir haben mit so coolen Firmen zusammengearbeitet, haben auch kurzzeitig die Auer als Sponsor gehabt. Das war dann ein bisschen schwierig mit Corona, dass die da jetzt Millionen an Staatshilfen kassieren und dann noch Geld ins Sportsponsoring schießen. Aber sehr viele Sponsoren, die wir haben wollten, haben wir eigentlich bekommen. Und natürlich kassiert man auch viele Absagen, aber ich glaube, wir können uns sehr glücklich schätzen mit den Firmen, mit denen wir da zusammengearbeitet haben.
Welchen Sportler würdest du eigentlich sponsern? Oder welches Team, welchen Sportler, welche Sportart? Könnte ja auch Segeln sein beispielsweise, es gibt ja viele Dinge, aber wo würdest du sagen, okay, das würde ich einfach sponsern? Wenn ich Geld hätte, vielleicht, also ich will da jetzt nicht zu nahe treten, ja. Also es liegen Millionen auf dem Konto und du sagst, okay, ich habe genug Geld, um jetzt da andere Sportler, Sportlerinnen mal zu unterstützen oder gewisse Tätigkeitsfelder auszuprobieren, wem würdest du
sponsern? Ja, ist die Frage, wie man sieht, ob man es jetzt wirklich als Investment sieht, um seine Marke bekannter zu machen, um die mit Emotionen aufzuladen oder ob ich sage, ich sehe das als ein bisschen Wohltätigkeitszweck und ich gehe in Sportarten rein, wo jetzt die Bekanntheit nicht so groß ist, die Reichweite nicht so groß ist, aber ich weiß, die profitieren extrem von meiner Einzelleistung. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Randsportarten, die darauf angewiesen sind. Ich zähle uns in gewisser Weise auch dazu, weil ohne dem Turnier in Wien, das eine riesen mediale Reichweite gehabt hat, hätte es im Grunde fast keinen Sponsor interessiert, uns zu sponsern, weil alle Sponsoren, die wir gehabt haben, haben auf diese Woche gelächzt. Und also ich glaube, ich würde es so machen, ich würde mal wirklich, ich würde in Randsportarten reingehen, mir coole Persönlichkeiten raussuchen, wo eine gewisse Dankbarkeit auch zurückkommt und kein Selbstverständnis, wo ich weiß, ich kann mit meinem Engagement was bewegen und die voranbringen und dann aber auch in Sportarten so wie in Tennis reingehen. Also ein Joel Schwärzler, der jetzt gerade hochkommt, ich glaube, das ist eine Riesenaktie. Das würde mich sehr reizen, den jetzt zum Beispiel auf seinem Weg zu unterstützen, weil ich eben beide Seiten kenne. Also natürlich spiele ich schon mit den Gedanken, was für Sportler interessant sein könnten, wo man denen helfen könnte, Strukturen aufzubauen. Deswegen finde ich jetzt Tennis mit den Einzelcharakteren sehr spannend. Beachvolleyball genauso. Also ich habe schon eben ein paar Anfragen, auch von ausländischen Teams, die halt gemerkt haben, dass ich das anscheinend gut gemacht habe über die letzten Jahre. Es würde mich auch reizen, da die zu unterstützen.
Was wäre noch so eine Randsportart, wo du sagst, okay, die wäre spannend? Ab wann spricht man eigentlich von einer Randsportart?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, in Österreich, abgesehen von Skifahren, Fußball, kannst du sagen, es sind Randsportarten. Mhm. Weil natürlich gibt es in gewissen Randsportarten ganz, ganz oben jetzt die Ausreißer. Also, weil auch im Skifahren sind es nur die ganz oben, die wirklich Geld damit verdienen und jetzt gar nicht die großen Sponsoren brauchen, um überleben zu können. Aber in Randsportarten, so definiere ich, braucht man Sponsoren, um seinen Sport überhaupt ausüben zu können. Und das war bei uns das auch so, wenn ich den Leuten gesagt habe, ja, wir brauchen den Fleckerlteppich auf unserem T-Shirt, sonst können wir uns gar nicht leisten, zu Turnieren zu fliegen. Da war immer das große Erstaunen, weil jeder im Kopf gehabt hat, boah, Beachvolleyball-Turnier in Wien oder früher in Klagenfurt, das ist ja so riesig. Aber das beschränkt sich auf eine Woche im Jahr. Und sonst ist es fast nicht existent in den Köpfen der Leute.
Mhm. Wie viel verdienen eigentlich so die besten Beachvolleyballer? Also kann man, ist es überhaupt möglich, im Beachvolleyball so viel zu verdienen, dass man dann Privatier ist? Wie im Fußball?
Sehr, sehr selten.
Also, aber es ist schon möglich, oder?
Mittlerweile, glaube ich, schwierig, weil das Preisgeld damals schlecht geworden ist. Mhm. Also das Preisgeld ist vor 10, 15 Jahren noch viel, viel besser gewesen. Also mir hat nur einmal ein Fotograf das Preisgeld von Klagenfurt 2013 12, was auch immer, geschickt, und das war ein Zigfaches von dem, was es jetzt ist. Und jetzt rechne Inflation und alles dazu, also diese Rechnung geht sich einfach nicht mehr aus. Noch dazu wird einfach alles teurer, also die Flugpreise haben sich zum Teil verdoppelt. Und aber ich glaube, wenn du das beste Team der Welt bist, plus dich gut vermarkten kannst, dann und das über einen langen Zeitraum, dann ist es schon möglich. Aber ja, das ist die absolute Ausnahme.
Warum sind die Preisgelder so nach unten gegangen?
Gute Frage. Das war ein schleichender Prozess. Also ich habe eben leider die fetten Jahre gerade noch verpasst, weil da war man zu schlecht, um da jetzt wirklich noch Geld zu machen. Also seit 2016, glaube ich, ist es dann bergab gegangen. Es hat dann eine Firma oder so ein Investmentfonds, England, glaube ich, oder Amerika, CVC Capital heißen die. Die haben 2016 die Formel 1 gekauft und dann wieder verkauft. In meinen Augen wollten die einfach den Laden ausnehmen und haben aber nicht an die Entwicklung des Sports gedacht und dann ein neues System aufgezogen, das keiner verstanden hat, nach wie vor keiner versteht und keinen Sinn macht. Und die Leidtragenden waren dann am Ende des Tages wir Sportler, weil das Niveau der Veranstaltung dermaßen abgenommen hat, dass es schwierig war, sich dann auch irgendwie eben gut zu vermarkten, weil wenn ich beim Turnier spiele, ich komme bis ins Halbfinale und am Ende vom Tag habe ich kein einziges Foto von mir spielend. Das ist alles andere als professionell und ich finde, da sind eben, ist das Geld in falsche Bereiche geflogen oder ich weiß gar nicht, wohin das Geld geflossen ist. Nur wenn ich von einer Medialisierung sprich und Emotionen nach außen tragen will, ich aber nichts habe, worauf ich zurückgreifen kann, das ist die falsche Herangehensweise. Also da müssten viel mehr einfach Fotografen, Videografen vor Ort sein und jeder kriegt nach seinem Spiel 10 Fotos, 2 Reels und haut das raus, weil meiner Meinung nach potenziert sich das oder multipliziert sich dann ja auch die Reichweite des Turniers und derer Sponsoren und der Veranstaltung, wenn 100 Spieler das am Tag, jeden Tag raushauen auf ihren Kanälen. Also ja, diese Ansatzweise verstehe ich nicht ganz. Und damit einhergehend auch das schlechte Preisgeld. Also wenn ich mich schlecht vermarkten kann, weil ich nichts habe, plus das Turnier gewinnen muss, damit ich mit ein bisschen am Plus vielleicht noch aussteige, dann läuft da irgendwas falsch.
Wenn du die Möglichkeit hättest, einzugreifen, die Turniere neu zu gestalten, abgesehen vom Preisgeld und von der Vermarktung, dass es einfach mehr Fotografen und Videografen gibt, würdest du sonst noch was ändern?
Ja, es ist jetzt dahin gegangen, dass sie die Raster immer kleiner gemacht haben. Also das Premium-Produkt heißt Elite 16, im Namen schon drinnen, dass sie wollten, dass nur noch die besten 16 der Welt, ursprünglich ohne Quali geplant, jede Woche oder alle paar Wochen gegeneinander spielen, um diese Stars zu kreieren. Am Ende vom Tag ist das Teilnehmerfeld oder die Dichte im Teilnehmerfeld immer größer geworden, weil auch Länder, die früher nicht Beachvolleyball professionell betrieben haben, da Geld reingesteckt haben. Und jetzt ist die Dichte so hoch, dass du 32 Teams hast, wo du nicht weißt, wer am Ende vom Tag ins Halbfinale kommt. Und das finde ich schlecht für den Sport, wenn du den Raster einfach kleiner machst und so das Teilnehmerfeld dermaßen minimierst. Und das war, glaube ich, der größte Fehler. dass sie da einfach ein Klassensystem geschaffen haben, das aber auch nicht durchlässig war. Also auch wenn ich jetzt in den unteren Klassen besser gespielt habe, war es extrem schwierig, in die oberste Klasse zu kommen, weil die oben mit ihren Punkten einfach leicht ihre Punkte gehalten haben und das war in gewisser Weise ein geschütztes System. Also es war einfach keine Durchlässigkeit gegeben.
So wie die Super League im Fußball,
was ja, genau, immer geplant war. Genau. Und ja, also ich hoffe für die Sportler und Sportlerinnen, die jetzt die nächsten Jahre noch spielen, dass sie da dieses System ändern, weil es ist zu viel auf Olympia ausgerichtet. Das ist ein Event, das alle 4 Jahre stattfindet und man sollte sich da aber was überlegen, was auch die Serie attraktiv macht, die 4 Jahre dazwischen.
Denkst du, es ist einfach zu viel monetärer Sinn dahinter, also dass man halt wirklich versucht, so viel Geld rauszuziehen wie möglich? Und denkst du, Volleyball könnte erfolgreich werden, wenn dieser extrem monetäre Gedanke weg ist?
Es ist ein zweischneidiges Schwert, weil am Ende vom Tag sollte man mit der Serie Geld verdienen. Aber ich finde, man muss zuerst mal in ein Investment gehen, um die Serie attraktiv zu machen, sowohl für die Spieler und Spielerinnen als auch für Zuschauer und Zuschauerinnen. Weil wenn die Spieler jetzt happy sind, weil sie sagen, super Serie, aber es interessiert niemanden. Also es leben ja beide Seiten davon. Deswegen finde ich, sollte man da mal die Serie zuerst attraktiv gestalten, da an einigen Schrauben drehen, um eine Basis zu bilden, auch eine Fanbasis zu bilden. Ich finde, die deutsche Tour hat das jetzt über die letzten Jahre sehr, sehr, sehr gut gemacht. Die haben die Serie sehr nahbar gestaltet, sind mit einem hohen Investment ins Streaming gegangen, auf Twitch, interaktive Plattform. Und die Leute können sich damit identifizieren. Also die fiebern damit, kaufen Shirts, was auch immer und brennen drauf und kaufen sich jetzt schon Tickets für Events, die nächstes Jahr stattfinden. Und bei uns in Österreich kommt im Mai der Tourkalender raus. Und die haben es wirklich geschafft, dass da die Leute dermaßen geil auf diese Events sind und auch dort sich Fanbases gebildet haben, die bei den einzelnen Teams eben Vollgas dahinter stehen. Und ja, man muss es schaffen, dass die Leute ein Teil des Sports werden oder sich wirklich zugehörig bei dieser Veranstaltung dann spielen und zugehörig zu den Teams fühlen. Nur so, glaube ich, bindest du langfristig eine Fanbase an die Sportart.
Wie vermarktet man sich eigentlich? Also was ist dein Zugang von Vermarktung? Vor allem auch das Authentische, weil das ist ja auch die Schwierigkeit, weil wenn man jetzt sagt, okay, man vermarktet das komplette Turnier, wie kann man das authentisch gestalten? Weil natürlich als Spieler hat man als Personenmarke natürlich mehr Freiraum.
Also du meinst jetzt Vermarktung generell oder jetzt auf mich bezogen?
Beides, Vermarktung generell und die Personenmarke. Aber die Personenmarke ist natürlich einfacher authentisch zu gestalten, aber wenn man jetzt sagt, okay, man will ein Turnier vermarkten und man will da wirklich, ich sage mal, eine Bewegung schaffen, weil das ist ja dann eine Community. Mhm. Es ist ja im Endeffekt genau. Das ist eine Bewegung, die was einfach mitzieht. Und da ist ja ist auch ein zweischneidiges Schwert, weil wie schafft man das?
Ich glaube, ein großer Teil besteht darin, dass man eben das schafft, das nahbar zu machen. Dass man wirklich Einblicke behind the scenes gibt, Background Informationen zu den Spielern und Spielerinnen liefert, dass die wirklich ein Gefühl haben, okay, ich kenne die Leute, ich kann mich eben, ich rede viel von identifizieren, aber ich glaube, das ist ein Riesenfaktor, weil wenn ihr jetzt einer Sportlerin oder einem Sportler auf Instagram folgt, der da wirklich Einblicke hinter die Kulissen liefert und das jeden Tag und so, dann denke ich mir, boah, ich kenne die Person, das ist so cool, obwohl ich die noch nie in meinem Leben gesehen habe und eifert dem dann auch nach, verfolgt das und fühle mich da dazugehörig und freue mich, wenn die was reißt. Also ich glaube, das ist der erste Schritt, dass man da irgendwie das schafft, die Leute einzubinden in das Geschehen. Und ja, aber Vermarktung ist so ein Riesenwort an sich, weil da so viele Komponenten mit reinspielen. Heutzutage geht es ja gar nicht mehr nur darum, jetzt die Zuschauer zu einem Event zu bringen, sondern auch, wie kann ich sie abholen, dass sie jetzt Feuer und Flamme vorm Handy, Computer, Fernseher, was auch immer sitzen und damit fiebern und langfristig dann vielleicht dann nächstes Jahr sich denken, boah, cool, da möchte ich aber live vor Ort sein. Also das ist Das ist so ein Radl, wo viele Zähnchen greifen müssen, um es vermarktbar zu machen. Also du brauchst in gewisser Weise Stars, Identifikationsfiguren und ein Setup, sowohl online, also streamingtechnisch, als auch vor Ort, dass alle Parteien irgendwie happy sind, weil eben sowohl zu Hause der Zuschauer als auch vor Ort.
Du hast vorhin angesprochen, du musst in Zukunft ja dann nicht mehr darauf achten, was du postest, weil es keine Sponsoren mehr gibt. Ja. Was sieht man dann bei dir auf den sozialen Kanälen? Also wolltest du mal eine sehr diskrete Frage vielleicht. Was wolltest du schon immer mal posten und hast eigentlich nicht die Gelegenheit dazu gehabt, aufgrund der Sponsoren?
Also in erster Linie freue ich mich mal, nicht posten zu müssen oder mir selber den Druck zu machen, bald sollte ich wieder was posten, also sondern einfach mal so, okay, es ist egal, wenn ich jetzt ein halbes Jahr mal da nichts von meinem Leben teile. Das habe ich in erster Linie gemeint. Aber dann einfach auch nicht nachdenken zu müssen, habe ich jetzt den richtigen Hashtag, habe ich das jetzt gut platziert, also nicht zu plakativ, dass ich so in die Kamera halte, aber einfach auch so authentisch dargestellt. Aber einfach auch Fotos, keine Ahnung, im Urlaub mit einem Glas Wein in der Hand oder so. Das waren halt sonst immer so Sachen, das, wo ich mir gedacht habe, das mag ich jetzt nicht, dass das oben ist. Oder Produkte, die in Konkurrenz zu einem Sponsor stehen. Weil man kommt an vielen Produkten einfach nicht vorbei und man muss immer darauf achten, ist das jetzt in Szene gesetzt richtig oder eben will ich das jetzt nicht auf meinem Foto oben haben. Ja, das hat sich eingeschlichen, ist in meinem Kopf drinnen und das, glaube ich, ist gar nicht so leicht, das jetzt da wieder rauszukriegen.
Wie viel Prozent ist man eigentlich im Profisport Sportler und wie viel Prozent Influencer?
Ich glaube, man darf nie vergessen, dass man zum sehr, sehr großen Teil Sportler ist. Also man ist immer zu 100% Sportler und das andere kommt dazu. Also ich sehe mich absolut nicht als Influencer. Habe da jetzt zum Schluss eine Kampagne gehabt mit Samsung, wo ich gemerkt habe, okay, die arbeiten sonst sehr, sehr viel hauptsächlich mit Influencerinnen zusammen und mit dem kann ich mich nicht identifizieren, dass ich da wirklich nur Werbung in einer Tour mache für Produkte. Ich war froh, dass wir Sponsoren gehabt haben, die ich auf die ganze Reise mitnehmen habe können und jetzt nicht Woche für Woche irgendein Produkt bewerben habe müssen, sondern das irgendwie auch authentisch auch eben auf unserem Weg, dass die ein Teil davon waren. Und man wächst da ein bisschen in dieses Influencer-Leben rein, aber schlussendlich war ich für mich selber gesehen ein Sportler, der sich vermarktet hat und kein Influencer.
Wo ist da der Unterschied?
Ja, mir stellt es zum Teil selber die Haare auf, wenn ich sage, guten Morgen, meine Lieben, bla bla bla, ich habe hier ein neues Dings von so und so bekommen und das sind für mich jetzt die typischen Influencer, die dann jeden Blödsinn aus ihrem Leben teilen.
Ja.
Und so habe ich mich nie gesehen, sondern ich habe das auf das Wesentliche beschränkt und ein paar private Sachen, aber dass ich da jetzt von früh bis spät das Handy in der Hand habe und immer den perfekten Shot und das Licht und das möchte ich nicht, war ich froh, dass ich das auch nicht gemacht habe. Ich denke, man hätte sicher noch professionalisieren können und vielleicht auch den einen oder anderen Sponsor mehr erreichen können oder haben können, aber den Preis, den man dafür zahlt, dass man ständig online ist, in einer Tour mit seinem Handy herumläuft und sich überall ablichtet und bearbeitet, Videos schneidet, da habe ich mich eben zu sehr als Sportler gesehen und nicht als Influencer.
Hast du das alles gemacht? Also die Bearbeitung und so weiter?
Ich habe früh meine Stärken und meine Schwächen erkannt. Video cutten zählt definitiv nicht dazu, macht mir auch keinen Spaß und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt da, ich brauche so lang, um so ein Video zu schneiden und es schaut dann dermaßen beschissen aus, dann war ich sehr, sehr froh, einen Videografen in meinem Team gehabt zu haben, auf den ich zurückgreifen habe können, wo ich gewusst habe, okay, ich schicke dem das jetzt oder der ist beim Training, beim Spiel mal dabei. Der ist einfach viel schneller in dem Ganzen und es schaut am Ende vom Tag besser aus. Deswegen habe ich gewusst, okay, das kann ich nicht, das muss ich abgeben. Was ich kann ist, ich kann den Sponsoren das so gut vermarkten oder eben so gut präsentieren, dass ich am Ende vom Tag ein Budget für ihn gehabt habe, dass ich ihn nicht privat zahlt habe, sondern ein Package geschnürt habe, weil am Ende vom Tag war es ein Mehrwert für die Sponsoren, wenn sie guten Content gehabt haben, auf den sie zurückgreifen haben können oder den wir geteilt haben und sie gut darin präsentiert worden sind. Da habe ich gewusst, es kommt immer auch darauf an, man muss erkennen, wo seine Stärken und seine Schwächen sind. Und da habe ich gewusst, das zählt definitiv nicht zu meinen Stärken und habe das abgegeben.
Wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch 3 Fragen an dich. Ich würde nochmals kurz zurückgehen auf das Mentale. Mhm. Wie findet man eigentlich wieder zurück, wenn man mentale Rückschläge hat, wenn man sehr viele Rückschläge erleidet? Mhm. Bei dir waren es die Verletzungen. Was ist da so dein Nummer-1-Tipp, um wieder zurückzufinden?
Das ist eine schwierige Frage.
Die zweite wird noch schwieriger.
Okay. Wie findet man wieder zurück? Ich glaube, man sollte nicht davor zurückschrecken, sich Hilfe zu holen. Egal. Bei einer Verletzung hole ich mir ja auch eben einen Physio, einen Arzt. Wenn es mental ist, ich habe immer gern mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet. Aber okay, zwar gelogen, gern war es nicht, aber ich wusste, es ist notwendig und es hilft mir. Und bei uns ist nach wie vor leider so eine eine Hürde. Es schaut dir jemand komisch an, wenn du sagst, ja, ich gehe jetzt zum Psychologen, Sportpsychologen, was auch immer. Da denken die Leute oft, was ist mit dir falsch? Weil mein Gedanke war immer so, okay, es hilft mir, besser zu werden in meiner Sportart, das ist persönlichkeitsentwickelnd, aber das habe ich auch erst entwickeln müssen, dass das ein normaler Schritt ist und dass es mir am Ende vom Tag nicht nur im Sportlichen hilft, sondern auch in meinem restlichen Leben, im Umgang mit anderen Personen, in meiner Kommunikation. Und das finde ich ist das Wichtigste, dass man sich traut, Hilfe anzunehmen, nach Hilfe zu fragen, weil ich finde, es ist ein Zeichen von Stärke und ein Zeichen von Schwäche, wenn man sich Hilfe sucht. Weil, wie ich vorhin erwähnt habe, man kann nicht alles können und es gibt Experten und es gibt echt gute Leute da draußen. Deswegen finde ich das sehr wichtig, dass man das auch in Anspruch nimmt und offen rausgeht und sagt, hey, ich kann das nicht, kannst du mir helfen? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch bei Verletzungen, dass man da auf gute Leute zurückgreifen kann, gute Leute sich sucht. Und das ist das eine. Das andere ist, an sich selbst zu glauben. Es kommt nach jedem Tief wieder irgendwann nach hoch. Und das hat sich durch meine Karriere durchgezogen, weil ich habe Turniere gehabt, da war ich im Keller davor. Und dann habe schon geschaut, wann der nächste Flug nach der Quali geht und so. Und dann hole ich eine Medaille bei dem Turnier. Also dieser Grad zwischen tief und hoch liegt manchmal nur Stunden oder Tage beisammen. Und wenn man da aber dran bleibt und eben doch an sich glaubt, auch wenn es gerade noch so dunkel ist, macht sich sehr oft bezahlt.
Es gibt einen Satz, der hat mein Leben verändert. Zwischen Glück und Unglück liegt Zeit. Genauso ist es auch umgekehrt. Zwischen unglücklich sein und glücklich sein liegt Zeit. Mhm. Und deswegen sind wir jetzt auch bei der zweiten Frage, weil genau das, was du jetzt angesprochen hast, so man schaut, wann geht der nächste Flieger und dann auf einmal kriegt man die Medaille und ist super happy und das Einzige, was eigentlich vergangen ist, ist die Zeit.
Ja.
Und deswegen, vielleicht kannst du die Frage erraten, was ist Zeit?
Was ist Zeit? Zeit ist ein sehr kostbares Gut, finde ich, dass man sich gut einteilen sollte und ja, es kommt darauf an, was man mit der Zeit macht, weil man kann Zeit verstreichen lassen, man kann sie nicht nutzen, aber ich bin immer der Meinung, man sollte, wenn man jetzt eine Stunde Zeit hat, die Dinge, die man machen muss, die man erledigen kann, am besten gleich in der ersten Viertelstunde erledigen, weil sonst denke ich, wenn ich es nicht erledige, die erste Dreiviertelstunde nur dran, was muss ich noch machen und habe dann die letzte Viertelstunde raus an Stress. Deswegen Einteilung der Zeit ist extrem wichtig, ist ein kostbares Gut, weil sie einfach nur begrenzt zur Verfügung steht. Der Tag hat nur 24 Stunden. Deswegen die Zeit gut zu nutzen und sich dessen bewusst zu sein, auch die Dinge lieber gleich zu erledigen, das hatte, weiß nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet hat, was Zeit ist, aber so habe ich probiert, die Zeit zu nutzen. Und Zeit kann Dinge verändern, also ich zähle auch Zeit dazu. Der Mensch neigt zum Glück dazu, Dinge zu vergessen. Also Zeit, man sagt ja auch, Zeit heilt alle Wunden. Und das stimmt auch, weil der Mensch vergisst. Weil sonst, glaube ich, wäre er nicht überlebensfähig. Weil wenn du alle schrecklichen Dinge, die einem widerfahren, mit dir mitschleppst, dann schafft man es auch nicht, einen Todesfall oder was auch immer zu überstehen. Und oder sei es die Trennung von Freund, Mann, Ehefrau, was auch immer. Deswegen der Mensch vergisst, und das finde ich auch ein Faktor, der mit der Zeit geht. Ja.
Die letzte Frage, es ist immer dieselbe Frage, Martin. Was möchtest du noch sagen?
Ich danke dir mal für deine Zeit, für das Gespräch, dass du auf mich zukommen bist. Ich finde das sehr schön, dass du da in Tirol dir Persönlichkeiten suchst, um und mit deinen Gesprächen da den Zuseherinnen draußen wahrscheinlich deren Zeit bereicherst. Was jetzt hast schon im Gespräch gesagt habe, ich glaube, nutzt eure Zeit gut, teilt sie gut ein. Verliert niemals den Glauben an euch selbst, weil ja, nach jedem Tief geht es irgendwann wieder bergauf und gebt es niemals auf und die Zeit heilt alle Wunden.
Dankeschön. Danke dir. Mir hat es auch sehr gefreut. Also danke. Auch danke dir für deine Zeit, für den wertvollen Inhalt und dir weiterhin in der neuen beruflichen Laufbahn dann alles Gute.
Dankeschön.
Und schönes Abschiedsspiel an dieser Stelle.
Danke.
Danke, danke.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.